Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Alois Wügebauer und ich bin der Geschäftsführer der Banken Generale Investment Gesellschaft in Linz.
Herr Wügebauer, Sie hatten im letzten Interview im Börsenradio eine Prognose gewagt. Sie hatten gesagt, das ruhige Börsenumfeld wird uns noch bis in den Frühherbst begleiten. Bisher muss man ja sagen, Volltreffer, genau so ist es. Es tut sich wirklich sehr, sehr wenig in den letzten Tagen und in den letzten Wochen. Jetzt geht es nur um die Definition. Was bedeutet denn Frühherbst? Mit Blick aus dem Fenster hier in Bayreuth würde ich sagen, der Herbst hat heute begonnen. Aber endet auch die Börsenruhe? Was sind die Faktoren? Wann endet diese Ruhe?
Wenn ich das ganz genau wüsste, wäre auch mein Leben einfacher. Also so ganz genau weiß ich es nicht. Es gibt momentan zwei Themen, die uns beschäftigen. Das eine ist die Entwicklung in China, werden wir sicher noch besprechen dann. Das zweite ist halt dann auch die Frage, ob diese Kernthese, die wir und auch der Markt preist, dass die Inflation nur temporär hoch bleibt, aufrechtzuerhalten ist. Das wird sich weisen, wenn man im Herbst dann mit Blick auf 2022 etwas mehr darüber diskutieren wird, was passiert auf der Lohnseite, Lohndruck und damit weitere Effekte für Inflationsthematiken. Das heißt, ich glaube schon, dass wir im vierten Quartal eher höhere Schwankungen sehen werden als vielleicht in den vergangenen zwei, drei Quartalen.
Also vor allen Dingen die Löhne hatten Sie jetzt angesprochen als wichtigen Faktor. Also wenn nicht nur die Inflation steigt, sondern wir in eine Lohnpreisspirale reinkommen, wie schnell würde sich das dann auf die Börse auswirken? Also erst wenn dann die Notenbanken möglicherweise schneller reagieren müssen, als der Markt das eingepreist hat? Oder reagiert der Markt sofort? Wie deutlich könnte das werden? Was erwarten Sie?
Also meine Sorge sind nicht die Notenbanken. Ich glaube, die Notenbanken werden wieder die üblichen Scheingefechte führen, werden reden, aber die Notenbanken können ja sehr, sehr wenig tun. Es wäre ja illusorisch zu glauben, die Notenbanken erhöhen die Zinsen. Das wird nicht stattfinden, in Europa schon gar nicht und in den USA sicher nicht in den kommenden 6 bis 9 Monaten. Meine Sorge ist eher die Margensituation der Unternehmen. Jetzt sagen mir noch viele Unternehmen, sie bringen quasi die steigenden Inputkosten, die jetzt eher von der Rohstoffseite, von der Frachtseite, von Lieferkettendämmen kommen, bringen sie gut durch an den Verbraucher. Das heißt, sie halten ihre Margen. Das muss aber nicht immer so sein. Also wenn auch der Lohndruck noch dazu käme, dann wird da und dort schon ein gewisser Margendruck entstehen und dann muss man halt auch sich anschauen, wie die Gewinnaussichten sind. Aber es ist jetzt zu früh, das alles quasi einzupreisen. Aber das ist das, worauf wir in unserem Haus in den kommenden Monaten das Augenmerk richten werden.
Das heißt, ganz spannende Berichtssaison, die dann jetzt in ein paar Wochen wieder losgeht und da vor allen Dingen die Ausblicke bzw. die ein oder andere Frage, ob es Gewinnwarnungen gibt, ob es Prognoseanpassungen nach unten geben wird und wie die Aussagen zu Kosten bzw. dem Fall dann Gewinne und möglichen Dividenden sind. Verstehe ich das richtig?
Exakt. Also es geht, wie so oft bei den Gewinnausweisen, geht es jetzt speziell darum, was das Unternehmen über den Ausblick sagt. Das ist oft der letzte Absatz eines langen Textes, aber da reichen dann 3 Zeilen und es gibt Kursreaktionen. Also der Ausblick wird die zentrale Frage dann sein, weil ja natürlich im Herbst noch jedes Unternehmen eine gewisse Vorschau auf 2022 geben wird, wollen und auch müssen.
In Deutschland wird es davor noch ein anderes Event geben, das in den letzten Tagen und wohl auch in den nächsten Tagen bei uns im Programm besonders viel besprochen ist. Die anstehende deutsche Bundestagswahl. Herr Wügebauer, ist das eigentlich ein sehr deutsches Thema? Auch viele Marktteilnehmer und Investoren, mit denen ich in den letzten Tagen und Wochen gesprochen habe, sehen das als wichtigen Faktor. Wie ist es bei Ihnen? Investmentfaktor oder eher deutsche, ich will mal sagen, Hysterie?
Das ist schon eher ein deutsches Thema. Ich glaube, dass es weniger Investoren gibt. Wir sind auch so, man macht ja keine Ländergewichtung. Also wir haben ja keine Anlagestrategien, wo wir eine Ländergewichtung Deutschland haben. Das haben wir nicht. Wir kommen bottom-up und dann habe ich halt ein Investment in Infineon oder in Linde oder worin auch immer. Die Zukunft von Infineon und von Linde wird sich nicht darüber entscheiden, wer das deutsche Land jetzt als Mann oder Frau anführt. Insofern sind wir da eher entspannter. Natürlich muss man bei einzelnen Investments hinschauen. Das ist eines der wenigen, würde mir einfallen, bei einer Vonovia, wenn es um Wohnen geht, da kann die politische Konstellation natürlich schon auch dann wesentlich die Zukunft beeinflussen. Aber bei allen anderen Firmen würde ich das eher entspannt sehen.
Ja, wichtiger das Thema China, das Sie schon angesprochen hatten. Auch dazu hatten Sie eine Prognose abgegeben und auch damit damit hatten sie recht. Sie haben gesagt, China wird uns noch mehr beschäftigen, als uns lieb ist. Wir sehen das kritisch und es ist noch nicht vorbei. Ja, da gibt's ja inzwischen eine ganze Reihe an Themen, die wir besprechen sollten, besprechen müssen. Immobilienbranche, Bildungsaktien, Gaming, die großen Tags, vor allen Dingen Alibaba-Tochter Alipay und Co. Beginnen wir mal mit dem aktuellsten Thema, mit dem Immobilienthema. Der chinesische Immobilienriese Evergrande, zweitgrößter Immobilienentwickler Chinas, ist offenbar in großen Zahlungsschwierigkeiten. Das ist eine Meldung von gestern bzw. vorgestern. Hohe Schulden, andere Probleme, die bringen den Immobiliengiganten offenbar ins Wanken. Manche sagen, alles halb so schlimm. Andere sagen, oh, das wird ein riesengroßes Problem. Herr Bürgerbauer, was sagen Sie denn zur aktuellen Entwicklung am chinesischen Immobilienmarkt bzw. im Speziellen zu diesem Evergrande-Thema?
Ich würde mich irgendwo in der Mitte sehen. Also alles halb so schlimm wäre angesichts der Dimension dieses Unternehmens schon aus meiner Sicht zu verniedlichend. Man darf es auch nicht größer machen, als es ist. Es ist eines von mehreren Themen. Man wird jetzt abwarten, wie das gelöst wird, vor allem auch, wie der Staat darauf reagieren wird. Aber es ist schon ein wesentliches Thema. Für uns ist immer dann wichtig, und das ist das, was dann der Job eines Asset Managers ist, sich anzuschauen, gibt es Effekte, die überschwappen auf andere asiatische Hochzinsunternehmen und so weiter. Das hält sich bis dato in Grenzen, aber das muss man sich anschauen. Das heißt, selbst man kann da nicht sagen, okay, ich bin eh dort nicht investiert, also das betrifft mich nicht. Da geht es eher dann darum, sich anzuschauen, kann es sein, dass hier eine Spreadausweitung quasi dann gepreist werden würde, die auch regional dann stattfindet. Darauf haben wir ein Auge, aber ich würde schon sagen, das Thema ist ernst, aber nicht jetzt so, dass man jetzt nicht mehr schlafen könnte, aber zu klein sollte man es nicht machen.
Allzu überraschend kommen Probleme am chinesischen Immobilienmarkt ja auch nicht. Man spricht schon seit längerem, manch einer sogar von Blasenbildung. Ganze Städte wurden im Prinzip nur gebaut, um die Konjunktur am Laufen zu halten. So zumindest hört man immer wieder. Und Preise in den Top-Lagen in China, die sind ins nahezu Unermessliche explodiert, will ich fast sagen. Da greift jetzt die chinesische Regierung wohl als Regulator ein, also alles auch so ein bisschen Politik gemacht, was da gerade passiert. In vielen Bereichen greift China ja gerade durch. Die Blase, die Immobilienblase, soll mal etwas Luft ablassen. Eigentlich ist das doch gar keine so schlechte Nachricht.
Ja, man darf es aber nicht auf ein Thema konzentrieren. Aus meiner Sicht muss man das in der Gesamtheit sehen und das, was in China passiert, ist letztendlich aus meiner Sicht schon geschichtsträchtig und wird überraschend wenig in europäischen Medien diskutiert. Was passiert denn dort? Man kann es überzeichnen, man kann sagen, die Partei sagt mehr oder weniger direkt, es ist nicht gewünscht, dass da zu viel Profit gemacht wird in einigen wenigen Unternehmen oder in einigen wenigen Händen. Es ist im Prinzip ein Rückfall in ein Schema des Kommunismus, das wir eigentlich so nicht erwartet hätten. Insofern ist das schon aus meiner Sicht historisch, was hier passiert. Und ich wiederhole mich, ich bin überrascht, dass das in europäischen Medien so gar keinen Widerhall findet, weil die Eingriffe sind ja schon massiv. Wenn man sagt, Bildungsunternehmen müssen Non-Profit sein und die Kurse fallen dann um 90%. Wenn man beginnt, Zahlungsanbieter zu zerschlagen, wenn man sagt, Kinder dürfen nur mehr 3 Stunden pro Woche online sein. Man kann alles dann natürlich im Detail wieder diskutieren, aber so die breite Botschaft ist halt die, dass man eher sagt, diese Gewinnorientiertheit, die ist nicht gut, es muss breit in der Masse alles verteilt werden und das ist halt selten ein Umfeld für echt nachhaltiges Wirtschaftswachstum und für eine gute Börsenentwicklung.
Jetzt hatte ich kürzlich mit einem Marktexperten gesprochen, der gesagt hat, eigentlich macht China die Dinge, die man konsequenterweise bei uns auch machen sollte, nämlich die Exzesse des Turbokapitalismus bekämpfen. Bildung sollte eine Aufgabe bleiben, die eben nicht nur denjenigen vorbehalten ist, die damit viel Geld verdienen. Gaming bzw. Online-Aktivitäten bei Kids sind auch bei uns ein Problem, wird ja immer wieder drüber gesprochen. Zahlungsdienstleister, da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Erstmal ganz generell, ist es denn wirklich ein Rückfall in den Kommunismus bzw. in kommunistische Tendenzen, wie Sie es sagen? Oder ist es tatsächlich einfach nur ein Regulieren, bevor solche Exzesse des Turbokapitalismus, ich greife jetzt einfach mal den Begriff auf, der mir gestern gesagt wurde und füge ihn hier mal ein, einfach ein Begrenzen, dass nicht noch größere Probleme daraus entstehen?
Ja, man muss halt schon auch sehen, was man alles aufgibt an Datenschutz, an Persönlichkeitsrechten. Es ist auch in China völlig unmöglich, in sozialen Medien überhaupt noch Kritik zu äußern. Also ich denke schon, dass was man aufgibt, einfach schmerzvoll ist. Dass es da und dort Exzesse gibt, ja, das ist so. Aber der Preis, dieser Machtanspruch der Partei und eines quasi Lenkers der Partei, der auf Lebenszeit gewählt ist, das macht schon ein bisschen nachdenklich, weil der Preis aus meiner Sicht, gerade was Persönlichkeitsrechte betrifft, zu hoch ist.
Ja, der zweite Teil sind die Tech-Werte, die ja international auch viel Beachtung finden. Gerade Alibaba, das ist, glaube ich, der erste echte Superstar unter den chinesischen Aktien. Alipay soll zerschlagen werden, also der Fintech-Zahlungsdienstleister. Tochtergesellschaft von Chinas Tech-Giganten Alibaba. Auch die ganz Großen sind ja offenbar nicht mehr sicher vor Chinas Regulierungswut. Ich finde, da kann man jetzt durchaus mal die Frage stellen, wer ist der Nächste? Also ist China überhaupt noch investierbar oder ist das Risiko jetzt nicht einfach zu groß? Das Schicksal, das die Bildungsaktien erlitten haben, das kann ja im Prinzip jetzt jeden treffen. Selbst Alibaba scheint ja nicht sicher zu sein.
So ist es. Und die Geschichte, die wir heute diskutieren, die begann exakt im November 2020, wo Jack Ma, Gründer von Alibaba, es gewagt hat, die Partei Chinas und das System Chinas zu kritisieren. Dann war er einige Monate quasi nicht öffentlich auffindbar. Seitdem spielt er eigentlich auch keine große Rolle mehr im Land. Und es ist immer die gleiche Geschichte. Also wenn Unternehmen zu mächtig werden, dann wird eingegriffen. Und daher glaube ich, ist die Logik ja die, und die sehen wir derzeit, dass Investoren dann sagen, okay, wenn ich diese Rechtsunsicherheit habe, dann will ich eine Risikoprämie, eine höhere. Und eine höhere Risikoprämie, quasi die gefordert wird, führt zu tieferen Aktienkursen. Und das wird aus meiner Sicht jetzt einige Quartale, vielleicht auch Jahre so bleiben. Da muss man aufpassen, diese oft sehr vorschnellen quasi Vergleiche. Ein KGV von 20 kann günstig sein in einem Staat mit Rechtssicherheit und ein KGV von 10 oder 12 kann teuer sein in einem Staat ohne Rechtssicherheit, weil ich ja nie weiß, quasi ob die Gewinne, die gemacht werden, auch mir als Aktionär dann überhaupt zugutekommen und ob es nicht irgendwie ja vorher versteuert oder was auch immer werden.
Das heißt, wie gehen Sie gerade mit China um? Finger weg von China oder mal Gewinne mitnehmen in China oder umgekehrt könnte man ja auch sagen, so wie China runtergeprügelt wurde, wenn das jetzt nicht so ist, dass China tatsächlich komplett in kommunistische Zeiten zurückfällt und alle Aktien von der Börse genommen werden, sondern sich das vielleicht in den nächsten Jahren wieder anders regelt, dann könnte das jetzt ja auch eine riesengroße Chance sein.
So ist es, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist zu früh. Also wir hatten ja nie große China-Investments. Also wir hatten natürlich Alibaba und Tencent in unserem Portfolio, so über sehr lange Zeiten. Von Alibaba und Tencent haben wir uns getrennt. Das heißt, wir haben uns zurückgezogen und harren jetzt der Dinge. Ich denke, für beherzte Neukäufe ist es zu früh. Aber wir als Haus hatten nie ein extrem hohes China-Exposure.
Wo schauen Sie sich stattdessen gerade um? Wir haben jetzt lange über China gesprochen, aber wenn wir am Schluss bei Chancen angelangt sind, frage ich, wo sehen Sie die Chancen?
Im Prinzip, ohne flapsig zu sein, im Rest der Welt. Wir haben zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, eben Alibaba verkauft und Zalando gekauft. Das heißt, wir sind dann halt in der Branche geblieben, wir sind im Bereich Digitalisierung geblieben und fühlen uns mit Zalando, die natürlich viel kleiner sind als Alibaba, eh klar, aber die ein gutes Geschäftsmodell haben als Plattformanbieter, fühlen uns halt mit Zalando derzeit wohler als mit Alibaba. Das heißt, man findet immer Alternativen, die Welt ist bunt und die Welt ist groß, also das sorgt mich nicht, Alternativen gibt es immer.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht und natürlich auch erstmal gespannt auf die kommende Berichtssaison. Herr Würgerbauer, soweit erstmal vielen Dank für diesen Überblick.
Gerne.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.